nur Golf auf meinsportradio.de.
Die Golfsaison 2017 ist vorüber. Zeit für uns hier auf meinsportradio.de und bei nur Golf Bilanz zu ziehen und über die Golfer zu reden, die im zurückliegenden Kalenderjahr für den meisten Gesprächsstoff gesorgt haben. Und das waren einige, daher fiel die Auswahl uns auch etwas schwer. Wenig schwer fiel die Auswahl bei unserer Expertin. Die ist natürlich wieder mit dabei, Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte, ich freue mich drauf.
Anders als du sind einige große Namen der Streichliste zum Opfer gefallen. Rory McIlroy zum Beispiel, der seine erste sieglose Saison seit 2008 erlebte, auf einige Verletzungen und einen Caddy-Tausch zurückblickt, sich aber für 2018 einiges vorgenommen hat. Der ist dann vielleicht im nächsten Jahr wieder mit dabei in unserer Zusammenstellung. Und auch die deutschen Golfer, die thematisieren wir heute mal nicht. Die kriegen dann nochmal eine extra Ausgabe von uns. Da gucken wir auf die auch nochmal genau. Aber die Serie, unser Line-Up, das wir zusammengestellt haben, kann sich trotzdem sehen lassen. Da ist eigentlich alles dabei, was abgeräumt hat in diesem Jahr.
Ja, würde ich schon sagen. Das sind natürlich große Namen, das sind aber auch Namen von jungen Spielern, die da ganz mit Macht auf die Touren dieser Welt drängen, sowohl auf die European als auch auf die PGA-Tour. Und ich denke, es ist einfach interessant, auch mal ein paar Takte über Spieler zu erfahren, die man möglicherweise vielleicht noch gar nicht so kennt oder von denen man noch nicht so viel gehört hat.
Der Race to Dubai-Sieger ist dabei, der FedEx Cup Champ, alle Major-Sieger und die Rookies des Jahres und auch der Comebacker des Jahres, den haben wir auch mit im Line-Up. Also viel Spaß hier bei nurgolf auf meinsportradio.de mit den Spielern des Jahres 2017, unserer kleinen subjektiven Auswahl.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Wir hören heute hier auf meinsportradio.de bei nurgolf die Golfer des Jahres 2017, haben uns das ein bisschen thematisch aufbereitet und fangen erstmal mit den sogenannten Young Guns an, den Rookies des Jahres. Und das waren ja drei Spieler, die auf der European und der PGA Tour so für großes Aufsehen gesorgt haben und dem Ganzen so ihren Stempel auch aufgedrückt hat. Und wenn man sich den ersten unserer Kandidaten mal anguckt, John Rahm, dann wundert man sich immer wieder, dass der Mann ja wirklich in diesem Jahr erst seine erste volle Saison als Profi gespielt hat. Desiree, der hat ja richtig abgeräumt. Der hat drei Siege weltumspannend geholt. Kalifornien, Irland, Dubai, die Station, wo er triumphiert hat. Musst du dich auch manchmal kneifen und sagen, hä, Rookie John Rahm?
Es fühlt sich an, als ob er immer schon dabei gewesen wäre. Tatsächlich, es ist unglaublich, was der Typ macht, was er golfspielerisch macht. Und auch letztendlich hat es alles begonnen mit einer durchaus ja, wie soll ich sagen, auch riskanten Entscheidungen nach den US Open 2016, wo er als Amateur noch gespielt hat, hat er den Schritt gewagt und hat gesagt, okay, ich werde Professional, obwohl er eben als Amateur-Champ für die Open qualifiziert gewesen wäre. Und damit war diese Open-Qualifikation im Eimer. Und das ist schon so, wäre schon auch ein Gedanke gewesen, zu sagen, okay, ich spiele jetzt die Open noch als Amateur, weil ich diese Qualifikation schon habe und dann kann man danach immer noch Professional werden. Und er war mutig, er hat gesagt, nö, ich werde Profi. Und dann hat er sein erstes Pro-Turnier, das Quicken Loans war das, als Profi gespielt. Und hat da einfach mal, war da in Führung liegend über Tage und hat es dann mit einem geteilten dritten Platz beendet. Und damit die Open-Qualifikation geschafft, aber als Professional. Und das ist irgendwie so ein bisschen symptomatisch, auch für seine Entwicklung, mit viel Mut, mit viel Kraft, mit viel Energie. Und alles, was er da riskiert hat, hat sich ausgezahlt.
Der ist ja auch vorher schon durch Mut und Wagemut aufgefallen, war ja auch ohne große Englischkenntnisse dann in Richtung College-Karriere unterwegs, gewechselt aus Spanien dann in die USA, dort, ja, dann versucht sich auf den Colleges auch als Golfer mit einem Stipendium dann zu behaupten, obwohl eben die Sprachkenntnisse so schwierig waren. Und wenn du den heute reden hörst, der redet ja fast akzentfrei.
Ja, also könnten sich viele andere Professional-Golfers eine Scheibe von abschneiden. Ich denke jetzt spontan an Herrn Matsuyama, der ja wirklich keine zwei Sätze auf Englisch irgendwie sprechen möchte. Ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich könnte er es. Insofern nein, also bei John Rahm, der spricht auch besser Englisch als Garcia, obwohl der schon viel länger da unterwegs ist auf diesen Touren. Und ist da, glaube ich, auch, also ist vom Typ und von der ganzen Präsentation nach außen hin ist er schon auch, finde ich, sehr amerikanisch geworden durch seine College-Zeit da. Und also mich überrascht immer wieder, wie er sich da halt hinstellt und wirklich, das kann man nicht mit Rotz frech beschreiben, aber mit welchem Selbstbewusstsein er da steht und sagt, ja, auf die Frage hin zum Beispiel, er ist interviewt worden, als er seinen ersten Turniersieg dann eingefahren hat. Und ging es halt lang drum, die ganzen speziellen Fragen, die du einem Turniersieger dann stellst. Und dann kam halt so das Resümee, ja, was bedeutet das, dieser Turniersieg für Sie? Und dann hat er da auch irgendwie ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet und hat gesagt, aber unterm Strich ist das Wichtigste, ich weiß, ich habe alles, was man braucht, um Turnier gewinnen zu können. Ich hab's einfach und jetzt gucke ich, dass ich das weiter pflege. Und das macht er mit großem Erfolg.
Dieses Selbstvertrauen ist das eine, seine Wutanfälle dann doch noch das andere. Der hat sich ja auch Hilfe eines Mentaltrainers geholt, arbeitet seit geraumer Zeit mit einem ehemaligen Bombenentschärfer zusammen, der ihm da so ein bisschen versucht, Ruhe beizubringen. Das hat auch in zwei Turniersiegen dann am Ende gemündet und hat auch also funktioniert. Aber so ganz kriegt er das südländische Temperament trotzdem nicht raus, wenn man sich seine letzte Runde beim Saisonfinale der European Tour in Dubai nochmal vor Augen führt, wo er ja am Ende gewonnen hat. Aber wenn du nur ihn gesehen hast, keine Scorekarte, hättest du denken können, der krebst irgendwo ganz weit unten im Leaderboard rum. Der hat Schläger geschmissen.
Gerade so den Cut geschafft von der Ausstrahlung.
Genau. Der hat Schläger geschmissen, der war wütend über schlechte Schläge. Das war ein Klagen auf hohem Niveau, wenn man sich sein Ergebnis am Ende anguckt.
Ja, das ist schwierig und das muss er auch unter Kontrolle bekommen, weil das ist tatsächlich, also wenn ich einen Schwachpunkt bei ihm festsetzen müsste, ist es genau das. Emotionen sind gut, Emotionen sind auch wichtig. Um ein großer Spieler zu werden, kann man schon, aber es ist eher ungewöhnlich, dass du wirklich nie, also so komplett kalt nach außen, klar, das haben sich viele antrainiert, aber ich finde es auch sympathisch, das zu sehen, dass in so einem Spieler was vorgeht und dass der natürlich auch irgendwie Auf und Abs auf so einer Runde durchlebt, aber wir kommen zu dem Punkt, einfach diese ganze Schlägerwerferei und dieses extrem nach außen unwillig reagieren, das ist nicht gut. Das ist auch kein gutes Vorbild für die, die Golf gucken. Und Golf ist ein Sport mit sehr viel Etikette und das kann meiner Ansicht nach auch gerne so bleiben. Insofern hat er da noch so ein bisschen Arbeit zu tun. Er weiß es. Er weiß, dass er seine Emotionen in den Griff kriegen muss. Diese Sache mit dem Bombenentschärfer finde ich wahnsinnig lustig, weil man auch sagen könnte, dass seine Abschläge halt wirklich immer Bombe sind.
Ja, in der Tat.
Insofern, die sollte er tun, die es nicht entschärfen, weil die sind ein ganz großes Asset von John Rahm. Aber er wird mit diesen Emotionen so ein bisschen besser zurechtkommen müssen. Ich meine, es ist bei ihm nicht wirklich schädlich fürs eigene Spiel. Wir hatten das ja bei Jordan Spieth über Jahre immer wieder beobachtet, dass er sich durch seine auch so ein bisschen genervt Ausbrüche, ich will jetzt nicht gerade Wutausbrüche sagen, dass er sich so ein bisschen von seiner eigenen Mitte weggebracht hat und sein Caddy Michael Greller da viel tun musste, um ihn da wieder zu zentrieren. Bei John Rahm war das zumindest jetzt auch bei dem Turnier, was du angesprochen hast, war es ja wirklich so, dass der dann auf einmal irgendwie da vorne auftauchte im Leaderboard und ja, also er hat sich quasi über seine Pars aufgeregt, die er gespielt hat, weil er so viele Birdie-Chancen hatte. Und das war tatsächlich klagend auf höchstem Niveau, weil dann hat er am Schluss nämlich das Turnier gewonnen. Aber wenn du an Loch 13 geguckt hättest, wie er sich verhält, das war tatsächlich, ich war mal kurz weg, ich konnte die Schlussrunde nicht komplett anschauen und habe dann eingeschaltet und habe ihn gesehen und habe gedacht, oh Gott, ja, John Rahm, okay, der ist draußen. Und dann gucke ich so aufs Ergebnistableau und denke so, hä? Moment, ist doch alles super, wo ist denn das Problem? Also das muss er, finde ich, noch abstellen. Das wird er nie ganz abstellen können. Das ist einfach, das ist einfach auch seine Art. Aber du musst es halt schon so ein bisschen in ein erträgliches Maß einzäunen, finde ich.
Macht's ja auch guckenswert irgendwo, aber genau, gewisse Grenzen sollte es geben. Grenzen für ihn scheint's ja sportlich momentan nicht zu geben, aber der Druck steigt natürlich mit solchen Leistungen, die er bringt, auch immens, denn im nächsten Jahr wird ja eine ganze Menge von ihm erwartet. Einmal, dass er das alles bestätigt, was er so in 2017 erreicht hat und dann, dass er natürlich Team Europe in Paris zum Ryder Cup Sieg mitverhilft. Also, dass er das alleine schafft, davon kann man ja natürlich nicht reden, aber er soll natürlich mithelfen. Jetzt geht er aber mit einer kleinen Hypothek ins nächste Jahr, denn er muss auf seinen Mentor Tim Mickelson verzichten. Der hatte ihn ja nach oben gebracht, hat ihn ja gefördert seit College-Zeiten. Nur der hat ja jetzt was anderes zu tun. Der muss seinem Bruder ja die Tasche tragen. Wenn jetzt John Rahm quasi auf sich alleine gestellt ist, ohne den regelmäßigen Rat seines Managers Tim Mickelson, kann ihn das hemmen?
Schwierig einzuschätzen, kann ich so nicht ganz beantworten, die Frage. Ich glaube, dass er trotzdem immer noch natürlich regen Kontakt zu Tim Mickelson pflegen wird und dass er grundsätzlich erstmal auf den ersten Blick alt genug ist, um das quasi dann auf dem Platz auch ohne diese ganz, ganz enge Bindung zu Tim Mickelson hinzubekommen. Ich glaube nicht, dass dieses Band komplett zerreißt. Trotzdem wird es für ihn, ja, ich würde sagen, so ein Jahr des Erwachsenwerdens, wobei er natürlich jetzt nach so einer Saison, wie er sie gespielt hat, ist es natürlich auch irgendwie dreist, das so zu formulieren. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich glaube, dass er nach so einer unglaublich tollen Rookie-Saison, also nach einem Jahr, wo er zum ersten Mal komplett als Tour-Teilnehmer gespielt hat, dass er da jetzt tatsächlich, wie du schon gesagt hast, bestätigen muss, was er geleistet hat. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die generell überhaupt daran zweifeln, dass er das Zeug zu absolut allem hat, inklusive Weltrangliste Nummer 1. Also für mich, das Zeug hat er auf jeden Fall. Er wird es bestätigen müssen. Und diese Ryder Cup-Sache, glaube ich, wird ihm eher liegen, weil er so ein Fighter ist. Ich glaube nicht, dass er jetzt da irgendwie an dem Pressure, an dem Druck, der da auf ihn ausgeübt wird, zugrunde gehen wird. Das ist so ein tougher Typ und ehrlich gesagt, er ist so unglaublich selbstbewusst auch und von sich überzeugt, dass ich denke, dass der dem Team sehr, sehr viel mitgeben kann und sehr viel einfach auch an Energie und an Kraft und an Power damit einbringen wird. Und ich freue mich da jetzt schon drauf, ihn zu sehen. Möge alles glatt gehen, aber könnte nur eine Verletzung irgendwie tatsächlich dazwischen kommen. Ansonsten ist er eines der Aushängeschilder des Team Europe beim kommenden Ryder Cup. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, dass er das tatsächlich, dass der Druck ihn da nicht großartig belasten wird, weil er einfach so ein Powerhouse ist. Also das ist so ein energiegeladener Typ. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und ich finde es sehr erfrischend, ihn da jetzt dabei zu haben.
Klopfen wir also auf Holz und hoffen das Beste, dass er gut durch die Saison kommt und dann beim Ryder Cup entsprechend abräumen kann. Einer, der auch durch das Jahr 2017 hervorragend gekommen ist, Dylan Fratelli, der Südafrikaner, Graduate of the Year, also ein Aufsteiger von der Challenge Tour, der gleich bei seinem ersten Jahr auf der European Tour richtig eingeschlagen hat, in diesem Kalenderjahr zwei Siege geholt hat, ein in der letzten Saison, ein zum Start der neuen Saison, erst bei der Lioness Open in Atzenbruck in Österreich seinen ersten Titel geholt hat und auf Mauritius jetzt vor wenigen Wochen auch nochmal zugeschlagen hat und da vor allen Dingen aufgefallen ist, weil er mit einem Kompass zu Werke ging. Also der hat sich selber richtig auf Kurs gebracht, hat mit einem Kompass die Windrichtung abgecheckt, das macht er öfter mal, aber irgendwie ist dieser Kompass auch für seinen Karriereweg ja fast schon maßgebend, denn der hat einen sehr, sehr straighten Kurs.
Ja, das kann man so sagen. Der Gebrauch dieses Kompasses ist übrigens komplett regelkonform. Wurde natürlich irgendwie sofort irgendwie auf Social Media dann kommentiert, irgendwie, oh, he is using a compass und ist es überhaupt regelgerecht? Ja, ist es. Es ist tatsächlich einfach, also man sagt halt, dass dieser Kompass nur Richtungsinformationen gibt und keine Windrichtung oder sonst irgendwas er tatsächlich ablesen lässt. Du musst ja aus diesen Richtungsinformationen dann immer noch deine eigenen Schlüsse ziehen. Insofern darf er das machen. Das ist natürlich ungewöhnlich und ein bisschen auffallend. Aber Fratelli hat, glaube ich, auch ganz gut im Griff, wo es hingehen soll, was du ja auch schon ausgedrückt hast. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr überzeugender Newcomer. Und war auch sehr froh, muss ich jetzt sagen, dass ich ihn interviewen durfte, als er in München war bei der BMW International Open. Weil da war es noch so, dass sich kaum jemand für ihn interessiert hat. Da hat er eben nicht so gut abgeschlossen. Und ich hatte aber noch eben im Kopf, dass ich ihn gesehen hatte bei der Lioness Open, die er gewonnen hatte, kurz davor. Und habe ihn deswegen so allgemein einfach gefragt, wie er sich dann so jetzt angekommen fühlt auf der European Tour. Und da war er auch schon ein sehr, sehr sympathischer Typ. Ich mag ihn sehr, sehr gern, muss ich sagen. Und der war da ganz cool, ganz straight in seinem Gebaren. Hat gesagt, gut, war jetzt natürlich nicht so gelaufen, das Turnierwochenende. Aber ich kann drauf aufbauen. Und er hat genau das getan. Er hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, hat sich immer wieder nach vorne gespielt und ist da jetzt irgendwie schon ein großer Bestandteil der Ergebnislisten der Top Ten in letzter Zeit gewesen und hat ja tolle Erfolge erreicht, auch dieses Jahr.
Und er hat vor allen Dingen immer wieder bewiesen, dass er seine Nerven absolut im Griff hat, auch wenn die Konkurrenz drückt oder wenn es mal schwierig wird. Er ist auf jeden Fall da, kann das auch in relativ jungen Jahren und als Rookie auf der Tour durchaus bestätigen und ja, letztlich dann all das und auch sein Golfspiel zusammenhalten. Da kann auch ein bisschen was kommen. Er natürlich keiner, der für den Ryder Cup für Team Europe in Frage kommt, aber einer, der auf jeden Fall auf der European Tour und auf den Golfturnieren auf dieser Welt sicherlich auch im nächsten Jahr für Furore sorgen kann. Und das erhoffen wir uns natürlich auch von Xander Schauffele, den wir jetzt einfach mal amerikanisch ausgesprochen haben, obwohl wir auch sagen können, du kannst das, glaube ich, mit dem schwäbischen Akzent, Desiree, besser. Wie würdest du den denn aussprechen, wenn er jetzt wirklich aus Deutschland käme, auch in Deutschland gebürtig wäre?
Naja, dann wäre der Alexander Schauffele. Das wurde auch sicher über viele Dekaden so ausgesprochen, weil tatsächlich seine Familie aus Stuttgart kommt. Und sein Großvater tatsächlich, Richard Schauffele, für den VfB auch mal gespielt hat, was mich natürlich besonders freut als VfB-Anhängerin, das kann man ja mal sagen. Und der Spitzname seines Großvaters war Molly. Und es gibt tatsächlich eine Sporthalle in Stuttgart, die Molly-Schauffele-Halle, die nach ihm benannt ist. Was mit Sicherheit, also diese Querverbindung Molly-Schauffele-Sporthalle und Xander Schauffele, ist, glaube ich, nicht ganz einfach zu kriegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele das heutzutage gar nicht mehr wissen, nach wem diese Halle eigentlich benannt wurde. Und nach dem Großvater gab es eben auch noch den Vater von Xander Schauffele, Stefan Schauffele, der ein ganz großer, vielversprechender Sportler war, Zehnkämpfer war und einen ganz furchtbaren Unfall hatte und da ein Augenlicht verloren hat und auch sonst, also wirklich, also ihm ist einfach ein betrunkener 19-Jähriger frontal ins Auto reingefahren. Und das war so tragisch, dass er dann natürlich seine Sportkarriere im Prinzip an den Nagel hängen konnte. Er hat es dann auch in Deutschland nicht mehr ausgehalten, auch wegen der Erinnerungen, die da immer wieder hochkamen, und ist dann in die USA ausgewandert und hat dort dann über ein paar Umwege, weil er einfach viele Sportarten nicht mehr ausüben konnte, dann eben die Golfkarriere angestrebt, ist Golf-Professional geworden. Jetzt nicht auf der Tour, aber eben Golflehrer und hat sich da so ein neues Leben aufgebaut. Und ist tatsächlich auch der Einzige, der an den Schwung seines Sohnes ran darf. Also Stefan Schauffele, Schauffele, wie auch immer, ist der Schwungtrainer von Xander. Und wenn man sich so anguckt, was der wiederum so treibt, muss man sagen, hat er einen guten Job gemacht.
Ja, mit dem absoluten Höhepunkt, dem Sieg beim Tour Championship zum Ausklang der PGA Tour Saison. Also kein wirklich schlechter Job für einen, der ja als Rookie in diesem Jahr auf die Tour dann durchgestartet ist. Muss er zu seiner Herkunft nochmal sagen, hat ja nicht nur deutsche Wurzeln, der Vater auch noch Halbfranzose und die Mutter in Taiwan geboren, in Japan aufgewachsen. Also mehr Melting Pot geht eigentlich gar nicht.
Nee, da ist er wirklich sehr breit aufgestellt. Er war im Urlaub jetzt, das habe ich auf Instagram und Twitter mitgekriegt, war er jetzt in Japan tatsächlich, hat da große Reise gemacht. Also er scheint da sehr neugierig zu sein auf alles, was es da so gibt in der Welt und auf alle möglichen Erdteile. Und ja, ist also auf jeden Fall ein Multikulti-Typ, wobei ich trotzdem vermute, dass er, obwohl er tatsächlich seit Januar Mitglied der Deutschen Golfvereinigung ist, nämlich der, wie ist der Name nochmal genau?
PGA of Germany.
Ja, danke. Ach Gott, ich stehe auf dem Schlauch. Was er selbst beantragt hat, und zu diesem Zeitpunkt kannte ihn da auch noch keiner, er hat nur die Voraussetzungen erfüllt, glaube ich nicht, was natürlich sofort dann für große Diskussionen gesorgt hat, ob er da eventuell quasi Deutscher, also mit einem deutschen Pass dann auch für Deutschland spielen wollen würde. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Malte? Ich halte es für etwas unrealistisch.
Also sein Vater hat sich dazu ja im Interview, ich glaube mit der Süddeutschen Zeitung, war, oder da hat er sich geäußert und gesagt, naja, es ist erstmal grundsätzlich alles möglich. Wir müssen mal gucken. Ist ja auch eine Frage der Konkurrenz. Ich glaube, er hätte es im europäischen Ryder Cup Team etwas leichter als im US-Team. Da reinzukommen zumindest erstmal.
Das mit Sicherheit. Mein Gedanke war eher, dass er sich aus seiner Heimat, und ich meine, Xander ist ja jetzt nicht in Deutschland aufgewachsen in dem Sinne, er ist einfach durch und durch Amerikaner, finde ich, von seinem Style, von seinem Lebensmodell und ist da in San Diego aufgewachsen. Das ist schon sehr kalifornisch alles. Klar hätte er Chancen. Er hat diesen Antrag auch eingereicht, weil lustigerweise eben der Münchner Golfpro Stefan Jäger ihm gesagt hat, du melde dich doch da an. Wer weiß, wofür es mal gut ist. Und insofern hat er sich da alle Möglichkeiten letztendlich offen gehalten. Ja, ich kann es mir trotzdem irgendwie nicht vorstellen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er den Ehrgeiz hat, das im amerikanischen Team zu schaffen und für seine eigentliche Heimat da dann tatsächlich an den Start zu gehen. Und das wird man jetzt sehen, wie einfach die kommende Saison läuft. Wenn du dir vor Augen führst, dass er die Guts hatte, im FedEx Cup Abschlussturnier einfach mal über Justin Thomas und Konsorten zu triumphieren, dann ist es schon durchaus auch denkbar, dass er sich selbst in dem wirklich unglaublich starken amerikanischen Team irgendwie durchsetzen kann und irgendwann Ryder Cup spielt. Vielleicht noch nicht 2018, aber es ist wirklich, also ich für mich war dieser Sieg von ihm in Atlanta war einfach so unglaublich beeindruckend, dass er da die Coolness hatte, das durchzuziehen. Und als er dann neben Justin Thomas stand, der natürlich die FedEx Cup Wertung und die Jahreswertung und sowas gewonnen hatte, war es, finde ich, deutlich spektakulärer, dass dieser junge Xander Schauffele da stand und diese Atlanta-Trophäe in der Hand hielt. Und das war ein Riesenmoment und das ist natürlich ein totaler Kickstart für eine Karriere. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt weiterläuft, weil auch für ihn heißt es natürlich, Ergebnisse bestätigen, drauf aufbauen und gut in die neue Saison reinzukommen.
Und das muss er, und da hat er natürlich einiges dann auch ja wieder zu matchen, was er im letzten Jahr eben gut gemacht hat. 20 von 28 Cuts geschafft, also auch unheimlich konstant, unheimlich solide. Wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass es auch im nächsten Jahr dann so klappt für ihn. Und wir werden mal gucken, wo er dann irgendwann mal Ryder Cup spielt. Um für Europa im nächsten Jahr zu spielen, müsste er ja auch ein paar Turniere dann in Europa spielen, beziehungsweise auch Mitglied der European Tour sein. Da hakt's natürlich momentan auch noch dran. Aber zu viel wollen wir von ihm auch nicht verlangen. Erstmal tolles Jahr 2017 für Xander Schauffele. Und einen hast du eben schon angesprochen, Desiree, Justin Thomas nämlich. Den werden wir gleich im nächsten Block dann mit abfrühstücken. Und dann kommen wir zu den großen Gewinnern dieses Jahres, zu den Weltranglistenersten, zu den Race to Dubai-Gewinnern, zu den PGA-Tour FedEx Cup-Siegern und natürlich auch zu den Major-Gewinnern hier bei den Spielern des Jahres 2017 bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir küren die Spieler des Jahres 2017. Kleine subjektive Liste mit den, ja, unserer Meinung nach größten Newsmakern in diesem Jahr. 11 Spieler sind's an der Zahl und wir sind jetzt bei der Gruppe angelangt, die in diesem Jahr so richtig abgeräumt haben. Race to Dubai gewonnen, FedEx Cup gewonnen, Majors gewonnen. Also richtig, richtig große Namen, Desiree. Und da fangen wir bei Tommy Fleetwood an, der in diesem Jahr ja so richtig im Konzert der Großen angekommen ist. Und das hat er so richtig gemerkt, nicht nur bei seinem Gesamtsieg im Race to Dubai, sondern als er dann bei der Hero World Challenge auf den Bahamas auf Tiger Woods traf. Einen, den er sonst nur so aus der Ferne kannte.
Ganz genau. Also Tommy Fleetwood ist natürlich, wie er selbst auch sagt, ich bin aus der Generation, die aufgewachsen ist, Tiger Woods zuzusehen, wie er einfach nur Tiger Woods ist und natürlich das Golfgeschäft hier dominiert. Und jetzt hat er auf einmal mit Tiger Woods ein Turnier gespielt und es gab eine sehr bizarre Konversation, die aber durchaus zeigt, dass er also unter den ganz Großen angekommen ist offensichtlich, weil Tiger Woods ihn wohl gefragt hat, wann er dann endlich mal irgendwie einen Haarschnitt sich holen wird. Die haben vorher natürlich noch praktisch nichts anderes gesprochen und insofern war das natürlich ein ziemlich lustiger Eröffnungssatz und das Bizarre war dann, Fleetwood hat ihm gesagt, ne, ich war gerade beim Friseur, just a trim, also nur Spitzen schneiden. Und das ist aber auch genau symptomatisch für die Person Tommy Fleetwood, finde ich. Der rennt rum, ich meine, ehrlich gesagt, auch von mir dieselbe Frage wie Tiger Woods. Ich finde es einfach, also lange Haare hin oder her, aber seine finde ich jetzt auch einfach nicht besonders schön und sie machen sich auch unter dem Golfcap ja nicht besonders wirkungsvoll. Also von mir aus könnte er da auch gerne was tun, aber wenn ihm das dazu verhilft, dass er so Golf spielt, wie er das dieses Jahr getan hat, dann soll das halt meine Güte lassen. Aber da seine Art und dieses britische und trockene, humortechnische, was er da so hat und ausstrahlt, ist natürlich was dich dann auch mal nerventechnisch durch so ein paar Turnierflauten bringen kann. Und Tommy Fleetwood hatte ja durchaus Ups and Downs in diesem Jahr.
hatte er. Aber am Ende stand er eben ganz oben und hat sich auch im Vergleich zum letzten Jahr extrem verbessert. Hat ja immer wieder gesagt, einer der Gründe, warum es so gut läuft, ist sein Privatleben. Jetzt hat er ja auch geheiratet nach der Saison, nach der Hero World Challenge, gleich auch auf den Bahamas. Also dieses Spitzenschneiden war wahrscheinlich dann auch schon gleich die Hochzeitsfrisur. Da ist auch nicht viel mehr dann noch passiert. Kind hat er ja auch bekommen, das hat ihn alles sehr geerdet und auch vor allem dieses familiäre Umfeld, dieses familiäre Team, was er sich zusammengestellt hat. Er hat ja, um nach oben zu kommen, einen Weg gegangen, der etwas entgegengesetzt dem ist, was andere machen. Er hat nämlich die Zusammenarbeit mit Pete Cohen, das ist ja nur einer der großen Schwunggurus und Golftrainer der Welt, haben wir auch Henrik Stenson zum Beispiel, hat er unter Vertrag und diverse andere, den hat er an die Seite geschoben und sich mit seinem Trainer aus Kindheitstagen wieder zusammengetan mit Alan Thompson und das hat ihm sehr viel Kraft und auch ja offensichtlich seinem Schwung auch sehr gut getan und er hat sich einen an die Tasche geholt, der auch gleichzeitig dann sein Trauzeuge ist. Das kennen wir ja dann auch von Rory McIlroy, der hat es umgekehrt gemacht, der hat ihn erst zum Trauzeugen gemacht und dann zum Taschenträger und jetzt bei Tommy Fleetwood ist es umgekehrt, da ist der Taschenträger dann zum Trauzeugen, zum besten Freund geworden, Ian Finnis. Also diese beiden, auch das ganz wichtig für den Erfolg von Fleetwood.
Ja, er scheint da in diese Gruppe zu gehören, zu der ich auch Patrick Reed zum Beispiel zählen würde. Inzwischen in kleineren Teilen, Rory McIlroy, da war die Begründung ein bisschen eine andere, aber die dieses familiäre Umfeld brauchen, bei Patrick Reed war es ja zeitweise so, dass seine Frau dann an der Tasche war und er gesagt hat, nö, oder auch sein Schwager. Und er dann gesagt hat, na, das mögen jetzt nicht diese Top-Ranked Caddies sein, aber das gibt mir einfach irgendwie ein gutes Gefühl und ich brauche das auf der Runde, ich weiß dann schon, was ich tun muss. Und Tommy Fleetwood hat dieses Package auch geschnürt. Ich kann das auch so ein bisschen verstehen, weil natürlich ist Pete Cohen ein Star und ein wunderbarer Schwunglehrer und ist er deswegen auch nicht weniger wert. Aber manchmal hilft es auch, wenn man zu seinen Wurzeln zurückkehrt und wenn er dann von Alan Thompson, das ist eben sein Trainer da aus seiner Jugend, wenn er zu dem zurückkommt und auch so ein einfach ein gutes Gefühl vermittelt bekommt, da ist ja alles das, was er von Pete Cohen gelernt hat, nicht weg, kann das tatsächlich dazu führen, dass so ein Spieler dann aufblüht. Und bei ihm ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass ihn die Geburt seines Sohnes sehr verändert hat. Und es war ja dann letztendlich auch wirklich für alle nach außen sichtbar in der Szene, als er warten musste, als es um das Race to Dubai ging und Justin Rose ja so freundlich war, ihm dieses Geschenk mit Schleife zu überreichen, weil er auf gut Deutsch die Schlussrunde total verkackt hat. Mhm. Und Fleetwood war eigentlich schon längst draußen und auf einmal war er wieder drin in der ganzen Sache um dieses Race to Dubai und musste dann warten eben hinter dem Scorecardenraum. Und saß vorm Fernseher und seine Frau daneben und das Kind daneben. Und du hast halt einfach gemerkt, die waren dann natürlich sehr angespannt und da ging es um sehr, sehr viel. Aber diese Familie, die gibt ihm einfach Halt. Mhm. Und ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen reifen lassen über das Jahr gesehen. Hat allerdings natürlich auch so einen kleinen Bruch verursacht, weil sein Jahr natürlich am Anfang des Jahres 2017 sehr, sehr, sehr gut war mit wirklich vielen super guten Turnierergebnissen. Und tatsächlich ist dann nach der Geburt des Kindes gab es so eine kleine Delle und weswegen ja seine späteren Ergebnisse im Jahr nicht alle so gut waren. Und ich glaube aber trotzdem, dass das, also den Preis hat er sowas von gerne gezahlt. Definitiv. Und ist so glücklich mit seiner Familie, dass das einfach passt.
Und wir hatten ja ein paar Sachen aufgezählt, die er eben anders macht als andere Golfer. Trotzdem ist er erfolgreich und sein Motto, das hat er selber auch mal im Interview mit golfdigest.com gesagt, it's nice to be different. Und das passt eigentlich hervorragend auf ihn, das passt auch auf seine Frisur, das passt eigentlich auf alles. Und einer, der auch ein bisschen different ist, also ein bisschen anders als alle anderen, das ist Brooks Koepka. Wenn man sich seinen Karriereweg mal so anguckt, der hat ja die Ochsentour über die Challenge Tour in Europa gemacht, ist dann letztlich wieder zurück nach Amerika gekehrt und hat in diesem Jahr dann seinen großen Durchbruch gefeiert, hat die US Open gewonnen, ein Turnier, bei dem er 2012 sich schon mal als Amateur qualifiziert hatte, dort schon mal mitmischen durfte, wo im Grunde so sein richtiger Aufstieg begann und dann auch seinen vorläufigen Höhepunkt jetzt hatte.
Ja, also Brooks Koepka ist, finde ich, ein total faszinierender Spieler. Wir hatten da ja drüber berichtet, auch als er eben European Tour Spieler war und deshalb ist er uns auch irgendwie gefühlt noch mehr vertraut, obwohl wir natürlich auch wahnsinnig viel PGA Tour machen. Aber was er da letztendlich hingelegt hat an Karriere, an okay, ich bin jetzt hier auf der European Tour angekommen, ich gehe dann auf die PGA Tour und setze den Weg einfach nahtlos fort. Das ist ja nicht gesagt, dass das dann da auch einfach so funktioniert. Natürlich war die European Tour ein Sprungbrett, aber dass das dann auf der PGA Tour so funktioniert, wie es tat, ist einfach unglaublich beeindruckend, finde ich. Und er hat natürlich ein total großes Potenzial golferisch. Es ist ein ganz, ganz spektakulärer Golfspieler, wie ich finde. Und dem schaust du einfach auch gerne zu. Also ich bin ein großer Fan von ihm, von seinem Spiel. Und was er da jetzt an Karriere hingelegt hat, Chapeau.
Kann sich absolut sehen lassen. Hat ja in diesem Jahr nicht nur die US Open gewonnen, sondern hat ja auch bei der PGA Championship dann noch lange mitgespielt vorne, hat er auch noch die Möglichkeiten gehabt, vorne noch anzugreifen. Am Ende geteilter 13er gewonnen, aber der ist auch einer, der durchaus auch mit nervlicher Belastung ganz gut umgehen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was man noch ganz kurz, wenn wir schon einen Jahresrückblick machen, noch ganz kurz erwähnen muss, die US Open, das war nicht nur sein erster Major-Titel, sondern er hat das ja mit dem niedrigsten US Open-Score, also mit 16 unter, gewonnen, der Tied mit Rory McIlroy, der das 2011 genauso gemacht hat. Aber minus 16 ist schon mal eine Nummer für eine US Open, die ja charakteristisch auf durchaus nicht ganz einfachen Plätzen gespielt wird. Und er hat da in Erin Hills wirklich brilliert, kann man nicht anders sagen. Und ich freue mich tatsächlich, dass er es auch so relativ früh in der Karriere geschafft hat, einfach diesen US Open Titel zu erreichen, sprich einen Major Titel zu erreichen. Und das ist also aus meiner Sicht die absolute Krönung, weil jetzt kann er ganz entspannt weiterspielen.
Den US Open Sieg, den hatte im Vorjahr Dustin Johnson gewonnen, 2016. Da hat er sich ja den Titel geholt und in diesem Jahr auch ein wunderbares Jahr eigentlich gehabt. Wenn man mal auf die reinen Turniersiege guckt, Genesis Open gewonnen, World Golf Championship, Mexico Championship gewonnen, Wolf Gold Championships, Dell Technologies Matchplay gewonnen und The Northern Trust auch gewonnen. Nur das, was er sich eigentlich vorgenommen hat, nämlich beim Masters in diesem Jahr zu reüssieren, wie der Schweizer sagt, da hat es nicht funktioniert, weil er just einen Tag vor Turnierstart die Treppe runtergefallen war.
Das ist also, das ist aber so eine, Entschuldigung, typische Dustin Johnson-Geschichte. Also es ist wirklich, also ich möchte mich bemühen, das jetzt nicht zu negativ zu formulieren, aber irgendwie schafft er es dann manchmal, sich Dinge zu versauen auf eine Art und Weise, wo du denkst so, warum? Also früher, als er noch einfach instabiler war in seinen Golfspielen insgesamt, da hat er halt dann mal irgendwie Major-Siege wirklich weggeschenkt, indem er irgendwie gemeint hat, ich putte noch ein paar Mal mehr auf dem Putting-Grün, weil es ist ja so schön hier. Und das hat er ja abgelegt. Dann hat er einen Jahresstart, der ja nun wirklich fantastisch war. Du hast das gerade alles aufgezählt. Und schlittert in Augusta die Treppe runter. Und das war aber auch so unspektakulär. Und dann hat er gesagt, ja, okay, ich spiele jetzt nicht. Das sorgte natürlich für Aufsehen in der Presse, aber da kam auch nicht so viel Erklärung, was es sich jetzt tatsächlich getan hat. Natürlich hat es irgendwie dann im Rücken für Probleme gesorgt. Ist halt einfach so, ist so ein bisschen, kann er sich mit Rory McIlroy zusammentun, der sich da beim Fußballspielen verletzt hat, wobei da ja wenigstens noch irgendeine Aktivität von ausgegangen ist. Treppe runter ist schon wirklich blöd, ein böses Missgeschick und natürlich hätte die Golfwelt gerne gesehen, wie sich Dustin Johnson in dem Lauf, den er hatte, beim Masters schlägt, war aber nicht.
Hat sich ein anderer ja daher gefreut drüber, dass eben Dustin Johnson da nicht in der Verlosung mit war, aber da zu dem kommen wir später noch. Auf jeden Fall Dustin Johnson trotz allem ein gutes Jahr gehabt, auch in der Weltrangliste sich ja weiter behaupten können. Also mit dem ist auf jeden Fall im nächsten Jahr zu rechnen. Der hat sicherlich dann auch mit dem Masters in Augusta noch eine Rechnung offen. Wer noch besser war als Dustin Johnson im letzten Jahr, das war im letzten Jahr Justin Thomas. Der hat sich insgesamt in 5 Turnieren als Sieger am Ende herauskristallisiert, hat ein Major gewonnen und am Ende natürlich auch noch den FedEx Cup Titel geholt, die Gesamtwertung gewonnen, obwohl er ja das Tour Championship, also das Endturnier des Jahres auf der PGA Tour nicht gewinnen konnte. Wir haben über Xander Schauffele vorhin schon gesprochen, aber Justin Thomas schon mega ins Jahr gestartet und diesen Lauf hat er einfach fortgesetzt.
Ja, also Riesenjahr. Das ist jetzt irgendwie, da weiß man gar nicht, was man zu sagen soll. Justin Thomas stand ja ein bisschen im Schatten von Jordan Spieth letztendlich in den Anfangsjahren seiner Karriere, weil Jordan Spieth einfach noch früher, noch krasser durchgestartet ist und hat sich aus diesem Schatten aber sowas von rausgespielt. Also Schatten in Anführungszeichen, sind ja gute Freunde und alles. Und hat in diesem Jahr wirklich einfach Gewinne in Serie hingelegt, hat also nicht nur den Major-Sieg errungen, der ja schon wirklich super wichtig ist für so eine Spielerkarriere, sondern hat ja auch wirklich unglaubliche Rekordrunden gespielt. Er hat eine 59 gespielt bei der Sony Open, er hat eine absolute Rekord 63 bei den US Open gespielt, wo ja wirklich das war ein unglaubliches Aufsehen zu dem Moment, weil es einfach eine unglaublich tolle Runde war. Also eine 63 bei den US Open spielen, das ist mal eine richtige Marke. Und insofern hat er da wirklich auch spektakuläre Sachen gezeigt und hat einfach eine große Konstanz jetzt gezeigt über die ganze Saison. Und ich glaube, es ist er hat es irgendwie geschafft, auch mit einem gewissen Druck umzugehen und sich selbst gut zu sortieren, um einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt so, ich mache mein Ding, ich spiele hier, ich habe jetzt einen Lauf. Und er war früher eben auch einer, der gerne mal ungeduldig wurde und der dann einfach so Temperamentsausbrüche hatte. Und da war es eben auch so, wie wir das ja, ich hatte es vorhin schon bei John Rahm angesprochen, wenn dich die natürlich von deinem Spiel wegbringen und verursachen, dass du praktisch deine Mitte verlierst und nicht mehr zentriert bist, dann ist so ein Temperamentsausbruch halt doch sehr ungünstig, vorsichtig formuliert. Ja. Und er sagt halt selbst, ich habe das einfach besser im Griff jetzt, ich bin ruhiger geworden, ich kann mich einfach besser dann sammeln und besser konzentrieren. Und ja, wohin das führt, das haben wir jetzt gesehen.
Aber wohin kann es im nächsten Jahr führen? Denn das ist ja jetzt, weil du eben sagtest, es kann mit Druck umgehen. Der Druck wird ja nicht kleiner. Der Erwartungsdruck bei Justin Thomas riesengroß. Auch natürlich auch bei ihm der Ryder Cup sicherlich etwas, was dann auch nochmal noch dazukommt zu den persönlichen und individuellen Erfolgen, dieses im Team dann nochmal erfolgreich sein zu müssen. Ja, denn die USA ja der große Favorit im Duell mit Europa dann im nächsten Jahr in Paris. Wird er dem Druck aus deiner Sicht standhalten können? Das Ja bisher scheint das zu bestätigen.
Prophezeiung. Ja. Meine Stärke. Ich würde sagen, dass er tatsächlich gereift ist. Dass es auf jeden Fall, dass sein Nervenkostüm und überhaupt seine ganze Präsenz auf dem Golfplatz jetzt einfach sehr, sehr viel besser geworden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dem Druck auf jeden Fall standhalten kann. Es wird jetzt die Frage sein, das ist auch so ein bisschen ein Thema für so eine Winterpause, für alle Golfer, auch die, die schon irgendwie 15 Jahre auf der Tour spielen, die müssen sich andere Ziele setzen, aber trotzdem musst du im Prinzip so ein bisschen Inventur machen und musst gucken, okay, die Saison 2017 war jetzt so, was will ich erreichen in 2018, wo lege ich besonderen Wert drauf, manches Mal gibt's ja den Fall, dass du einfach einen bestimmten Aspekt deines Spiels besonders trainieren willst, was weiß ich, Martin Keimer sagt, ja, ich will mein kurzes Spiel irgendwie noch verbessern und muss da irgendwie einen Fokus drauf legen, wie auch immer. Und im Rahmen dieser Inventur wirst du auch ein bisschen natürlich vorausblicken. Du kannst als Golfer nicht nur einfach sagen, hey, schauen wir mal, was halt kommt, ich spiele jetzt halt mal. So sind die alle nicht drauf. Die haben alle dasselbe Ziel, die wollen alle Turniere gewinnen, die wollen Majors gewinnen und die wollen die Nummer 1 werden. Das ist das Ziel eines jeden Sportlers und ich behaupte, also fast jeden Sportlers auf so einer Golftour genauso. Und für Justin Thomas, der hat jetzt sehr, sehr viel im Rücken, was ihm, glaube ich, helfen wird. Ich glaube, dass diese Erfahrung der Turniersiege und auch dieses, ich habe es ja schon bestätigt, kann dich auch tragen, wenn du in einem Wahnsinnsereignis wie dem Ryder Cup dann in der Partie unterwegs bist, wo es vielleicht nicht so läuft. Es ist immer wieder die Sache, kann ich mich dann berufen darauf, dass ich ja schon Situationen hatte, wo ich praktisch in einem Turnier es geschafft habe, auch mich dann wieder da am eigenen Schopf dran rauszuziehen. Und ich glaube, mit den Memories, die er von 2017 hat, kann er in 2018 viel arbeiten. Und er selbst hat gesagt, ich will da gar keine Erwartungen von anderen Leuten an mich ranlassen. Weiß selber, was ich von mir irgendwie möchte oder wie ich das anlegen möchte. Und ich möchte mich da dem Druck nicht aussetzen. Ob das dann letztendlich funktioniert, werden wir sehen.
Das werden wir sehen. Und er hat ja dann auch im Ryder Cup Team einen guten Freund an seiner Seite, Jordan Spieth. Wir hatten ja schon gesagt, die kennen sich seit Ewigkeiten, waren ja auch zusammen schon auf Spring Break Touren. Und da kannte man ja Justin Thomas zunächst erstmal von, ach, das ist der Spring Break Kumpel von Jordan Spieth, mittlerweile ja deutlich mehr. Aber Jordan Spieth, den hat er nicht abgehängt, aber den hat er in diesem Jahr zumindest nach Titeln abgehängt, obwohl auch Jordan Spieth nicht unerfolgreich war. AT&T Pebble Beach Pro-Am gewonnen, Travelers Championship gewonnen und natürlich The Open Championship und das unter sehr schweren Bedingungen.
Boah, also lieber Spieth, also das war nicht gut für meine Nerven. Also die Open sind eigentlich schon turnierbedingt nie irgendwie langweilig und wir haben da ja schon epische Fights in so Finaldurchgängen erlebt, aber was Spieth da dieses Jahr abgeliefert hat, das ist so ein bisschen auch symptomatisch für die Entwicklung, die er genommen hat, für das Zurückkommen können von ihm. In wenigen Worten versucht mal zusammenzufassen, was geschehen ist, wäre das so formuliert. Wahrscheinlich, also der geneigte Golfzuschauer erinnert sich vielleicht dran, dass Spieth an der 13 mit in Führung liegen, zusammen mit Matt Kuchar, hat er einen Ball wirklich so dermaßen rechts weggetrümmert, dass der also in sehr hohem dünnen Gras und natürlich schon hinter der Kuppe und so weiter lag. Und nach langem Hin und Her, ich weiß gar nicht, wie lange dieses Loch insgesamt gedauert hat, aber es hat schon allein 20 Minuten gedauert, glaube ich, bis die überhaupt mal eine Entscheidung getroffen haben, wo sie den Ball droppen, weil er nicht die landläufige Entscheidung getroffen hat, dass er sagt, okay, ich spiele da von der Stelle oder wie auch immer. Nein, er hat gesagt, ich erkläre ihn für unspielbar, was jetzt an sich natürlich keine schlechte Entscheidung ist. Das Problem ist nur, dass dahinter die ganzen Equipment-Trucks waren und die Driving Range. Und seine Idee war, dass er natürlich in Line zurückgeht. Er kann ja so weit zurückgehen, wie er möchte. Und das war in dem Fall wirklich weit, um praktisch einen spielbaren Platz zu bekommen. Das wäre auf der Driving Range. Aber bis dann diese Linie gefunden wurde, auf der er dann droppen darf, das ging natürlich ewig, war übrigens auch tatsächlich, was ich nicht schätze, eine große Geduldsprobe für seinen Flight-Partner, nämlich Matt Kuchar, der sich da natürlich auch die Beine in den Bauch gestanden hat und gefroren hat und wie auch immer. Also das ist halt immer grenzwertig, wenn du dann so spektakuläre Sachen machst, die unglaublich viel Zeit kosten. Er hatte natürlich auch eine Zeitwarnung sowieso auch schon, weil das ewig ging. Aber es war natürlich irgendwie so der Schlag des Tages, dass er dann von dieser Driving Range den Ball tatsächlich über diese Dünen drüber gekriegt hat und in die Nähe des Grüns gebracht hat. Mhm. Und das führte dann dazu, dass er diese 13 auch noch, lustig, hat sich gesteigert, in Augusta war es noch die 12, dass er dann diese 13 mit nur einem Bogey gespielt hat, obwohl er ja einen Strafschlag in Kauf genommen hat, mit diesem unspielbar erklären. Und danach hat er sich dann überlegt, naja gut, das war jetzt nicht so toll, dann spiele ich mal, was war's, Birdie, Eagle, keine Ahnung, alles Mögliche. Also er hat dann wirklich jedes Loch unter Par gespielt gefühlt und hat sich diese Open geholt. Und das ist halt, das ist jetzt der gereifte Jordan Spieth, der auch mal mit so einer misslichen Situation umgehen kann. Beim Masters in Augusta ist er an dieser 12 noch quasi gescheitert. Da kam er zwar auch irgendwie wieder zurück, aber halt nicht gut genug. Und das hat schon einen sehr großen Knacks, finde ich, in seinem Nervenkostüm hinterlassen. Und da stand er jetzt einfach bei den Open da irgendwie auf der Düne und hat, hey, geh du mal weg, geh du mal nach links. Hey du, also wenn du da stehen bleibst, ist vielleicht ein bisschen schlecht, weil dann könnte ich dich treffen, auch in der Kommunikation irgendwie. Schien so relativ cool damit umzugehen. Und Spieth ist einfach der Underdog des Jahres. Das ist natürlich ein totales Paradoxon, diese Aussage. Aber Underdog in der Hinsicht, dass er jetzt, der macht nichts so wahnsinnig Spektakuläres. Der hat nicht solche Bombenschläge wie John Rahm. Der hat auch jetzt dieses Jahr nicht diese wahnsinnsniedrigen Runden wie Justin Thomas abgeliefert. Der ist natürlich auch nicht so ein Athlet wie Dustin Johnson. Also er hat nie den weitesten Abschlag irgendwie so. Aber er hat damit erstaunlich viele Turniere nach Hause gefahren. Also er hat einfach dieses Package, ist im Moment richtig gut, ja. Und er hat das im Griff und kann damit richtig, richtig viele Erfolge verzeichnen. Und das macht ihn sehr gefährlich für die Konkurrenz, würde ich mal sagen.
Definitiv, der wird im nächsten Jahr wieder absolut auf der Rechnung zu haben sein, natürlich auch beim Masters. Da hat er ja auch noch eine kleine Scharte auszuwetzen, aber man kann auf jeden Fall sagen, nach diesem Erfolg bei The Open, da hat er diese Scharte vom Masters schon mal zumindest so ein bisschen zugekittet. Da fehlt jetzt nur noch so der kleine letzte Schliff, um den letzten Makel dann wegzubringen. Und von Jordan Spieth schauen wir zu weiteren Meistern, und zwar zu, man kann schon fast sagen, Altmeistern. Denn alle, die wir bisher besprochen haben, sind ja relativ jung. Und jetzt kommen wir zu welchen, die golferisch gesehen schon relativ alt sind, aber trotzdem absolut noch zu den Besten ihres Fachs gehören. Hier bei unserem Nurgolf-Jahresrückblick bei den Spielern des Jahres 2017.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Unser Jahresrückblick mit den Spielern des Jahres 2017 mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Und wir sind bei 3 Namen angelangt, die älter schon sind, wie wir zwei auch, aber die trotzdem immer noch goldig sind, wie wir auch. Also die Parallelen sind einfach erdrückend. Jetzt kommen wir allerdings dahin, wo es dann mit den Parallelen aufhört, nämlich golferisch. Da sind uns Justin Rose, Sergio Garcia und Tiger Woods, die Serie natürlich überlegen, vor allen Dingen Justin Rose, der nicht nur einen tollen Jahresausklang 2017 hatte, sondern auch noch das beste Rezept aus meiner Sicht dargelegt hat, wie man denn einen Leistungsumschwung und vor allen Dingen eine Leistungssteigerung auch mit 37 Jahren noch hinkriegt. Einfach sich überlegen, ich will eigentlich viel besser spielen, als ich momentan spiele. Ich habe keinen Bock mehr, so zu spielen wie bisher. Ich mache es einfach anders und dann klappt das auch noch. Mindset ändern und schon geht's. Bei ihm hat es funktioniert.
Ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum das sonst nicht funktioniert. Also ich mache das jetzt auch. Und dann schauen wir mal, ob ich überhaupt noch Zeit habe, hier zu berichten. Also vielleicht bin ich ja dann auch irgendwie Proette auf einmal. Nein, das ist natürlich sehr schön, wenn das funktioniert. Ich weiß, weil ich ihn auf Social Media natürlich auch begleite, also sprich ihm folge und so weiter. Und Justin Rose ist tatsächlich, also er hat sein Team Rosie, hat er da was ihn betreut. Und da kriegt man relativ viel mit, weil er da durchaus rege auch postet, was er so macht. Und er hat da tatsächlich, also es ist nicht nur Mindset bei ihm, das ist natürlich auch verbunden mit wirklich krassem Athletiktraining sowieso auch und immer wieder sich da in Form bringen. Und wenn du dann diese Social Media Accounts da verfolgst, dann kriegst du auch mal ein Gefühl dafür, was die Spieler auch so in der Offseason machen oder was die machen, wenn auch gerade mal kein Turnier ist. Und ich habe den Eindruck, dass Justin Rose das tatsächlich sehr, sehr systematisch angegangen ist. Du hast jetzt die Formulierung schon zitiert, ist aber aus meiner Sicht viel umfassender, und er hat es aber halt wirklich geschafft, sich, finde ich, konstanter festzusetzen. Dass Justin Rose ein fantastischer Golfer ist, ist uns allen klar, spätestens seit dem legendären Putt. Also wenn ich einen Putt für irgendwas nominieren müsste, ist es für mich immer noch der Justin Rose Putt gegen Phil Mickelson beim Ryder Cup. Mhm. Wunder von Medina, wir haben das alle, glaube ich, noch vor Augen. Und dieser Putt war so unfassbar. Und auch diese Nervenstärke, die er da gezeigt hat, die hat er immer wieder bei anderen Gelegenheiten nicht ganz so spektakulär auch gezeigt. Aber er war aus meiner Sicht tatsächlich so ein bisschen, hat so ein bisschen underperformed. Er hatte 2016 natürlich spektakulär dieses olympische Golfturnier gewonnen, das erste seit was weiß ich wann. Und hat sich da auch gleich mal noch mit einem Hole-in-One in eine andere Rekordliste eingetragen. Aber ansonsten war 2016 nicht wirklich so spektakulär verlaufen, und er hat es 2017 jetzt wirklich geschafft, auch diesen Saisonschlussrun, da sich von wirklich einem absoluten mittelmäßigen Platz dann noch ins Race to Dubai so weit nach vorne zu spielen. Er, der ja auch nicht alle Turniere auf der European Tour spielt, dass er die Jahreswertung noch gewinnen kann. Das wiederum ist der kleine Makel, muss ich wirklich sagen, im Jahr 2017, das hat er echt verkackt, das habe ich vorhin schon so formuliert, da bleibe ich auch dabei. Ja. Weil das hatte Tommy Fleetwood wirklich mit Geschenkpaket und Schleifchen überreicht, das hätte er gewinnen müssen, ja, aus seiner Sicht. Aber ich glaube auch, das wird er irgendwie verkraften. Und ich bin sehr gespannt, wie Justin Rose in das Jahr 2018 startet. Wenn er so generell die Linie weiterfährt, die er bis jetzt gefahren ist, dann müsste das ein relativ erfolgreiches Jahr werden. Und beim Ryder Cup brauchen wir ihn eh.
Er lässt die Pause ja relativ kurz zwischen den Jahren. Also er hat auch selber gesagt, er möchte das Momentum so lange reiten, wie es geht. Und das hat ja bisher auf jeden Fall hervorragend geklappt. WGC HSB Champions gewonnen, Turkish Airlines Open gewonnen, DP World Tour Championship in Dubai geteilter 4. und UBS Hong Kong Open geteilter 10. Also alles super, so wie es momentan läuft für Justin Rose. Und noch superer wäre es vielleicht aus seiner Sicht gewesen, wenn er beim Masters dann auch noch gewonnen hätte. Er war ja dicht dran, aber so hat ein anderer gewonnen, dem es aber auch wirklich zu gönnen ist. Im gefühlt 3 Milliardensten Anlauf hat Sergio Garcia mit knapp 60 dann doch noch geschafft, das Turnier endlich ein Major zu gewinnen. Sergio Garcia im Finale gegen Justin Rose, auch ein denkwürdiger Moment im Golfsportjahr 2017.
Oh ja, das ist tatsächlich, das interessiert das vielleicht nicht so wirklich, aber für mich ist es tatsächlich nervenaufreibender, einfach die europäischen Spieler zu betrachten bei so Turnieren, weil ich finde, wir wir bauen so eine Verbindung zu denen auf, einfach dadurch, dass das unser Team ist beim Ryder Cup, dass man da dann so viel für berichtet, dass man da so mitfiebert. Und dann sind diese Spieler, diese Ryder Cup Spieler auch in meinem Bewusstsein einfach, das sind so, die können Engländer oder Spanier sein, da bin ich dann sehr europäisch. Und dass dieses Masters-Finale dann zwischen zwei, eigentlich den beiden Aushängeschildspielern unseres Ryder Cup Teams abgeht und nicht irgendwelche Amerikaner, das war auf der einen Seite ganz toll und auf der anderen Seite für mich furchtbar nervenaufreibend. Und ich glaube, ich habe selten so viel Energie auf dem Sofa verbraucht und so viel Nerven gelassen wie bei dieser Auseinandersetzung. Das war wirklich ein unglaubliches Ende eines Turniers, ein unglaublicher Showdown. Und ich war, trotzdem er letztendlich dann unterlegen ist, ich war auch so begeistert von Justin Rose, von dieser Performance. Und ich war, also mich hat das fast zu Tränen gerührt letztendlich. Also ich war fix und fertig und gönne es aber Sergio Garcia natürlich von Herzen, der mit diesem Masters-Sieg seine Saison 2017 natürlich sowas von gekrönt hat. Und da kann man fast schon sagen, auch sein Lebenswerk damit gekrönt hat, weil der Anlauf war wirklich lang.
Er war wirklich lang, aber er war am Ende ja erfolgreich. Und das ganze Jahr für Sergio Garcia war erfolgreich, das beste Jahr natürlich seines Lebens. Omega Dubai Desert Classic gewonnen, Masters gewonnen und am Ende auch noch das Andalusia Valderrama Masters. Sein Turnier wird ja ausgerichtet von der Sergio Garcia Foundation, das hat er auch noch gewonnen und hat ja dann auch beim DP World Tour Championship in Dubai noch den geteilten 4. Platz geholt, also es lief alles hervorragend. BMW International Open, da erinnern wir uns natürlich auch dran, wir haben es ja live kommentiert, vor Ort live gesehen, Sergio Garcia geteilter 2. am Ende, auch das ein sehr, sehr starkes Turnier von ihm. Und das private Glück hat er ja auch gefunden, geheiratet, im nächsten Jahr gibt es ein Kind, also könnte nicht besser laufen für Sergio. Jetzt noch der Ryder Cup Sieg.
Genau, also das wäre eh auch für 2018 eine schöne Idee, wenn Team Europe da den Pokal mal wieder nach Europa holen würde. Ich glaube, es läuft wirklich bei ihm und diese Wandlung, die er durchlaufen hat von ja, das ist ja inzwischen wirklich schon 20 Jahre her, dass er da als Jugendlicher auf die Tour gestürmt ist und da auch natürlich sich erstmal als Tiger Woods Herausforderer gesehen hat. Spitzname El Nino, das waren alles stürmische Zeiten, da gab es dann natürlich deutliche Rückschläge auch und er war dann doch nicht der Tiger Woods dann wirklich in den Schatten stellen konnte. Aber er hat sich einfach durch diese ganzen Jahre auch so viele Sympathien erarbeitet, durch die Art, wie er ist. Und auch durch sein Golfspiel, was einfach auch wirklich toll anzuschauen ist. Und insofern ist er jetzt so, gehört er wirklich zu den Veteranen schon, wenn du so möchtest. Also zumindest in so einer Ryder Cup Mannschaft wird er mit der Älteste sein. Und aber hat jetzt halt auch so ein bisschen diese Abrundung seiner Karriere erfahren und mit Frau und Kind und so weiter. Das ist ja dann auch immer so ein Ankommen und so ein Setteln. Mhm. Und ich glaube, dass ihm das noch mehr Stabilität und auch Energie geben wird. Und bin sehr gespannt, wie er da 2018 in Frankreich dann auftreten wird. Weil das ist tatsächlich das, was mich am meisten interessiert. Wie wird der Ryder Cup?
Aber spannend für 2018 wird auch die Frage sein, was macht Tiger Woods? Wir haben jetzt den ersten kleinen Geschmack von ihm jetzt wieder kriegen können bei der Hero World Challenge und das war ja wirklich gut, wirklich beachtlich dafür, dass er so lange raus war und vor allen Dingen so lange auch mit Schmerzen rumhantieren musste. Bei diesem Turnier, da war er schmerzfrei, wie er selber sagt, und das wirkte sich in seinem Spiel auch aus und das lässt hoffen für 2018.
Das wird die große Frage sein. Schafft er es, den Körper im Griff zu haben? Schafft er es, schmerzfrei zu bleiben? Das lief jetzt sehr, sehr gut bei dem Turnier. Deutlich besser übrigens, als ich es auch erwartet hätte. Aber die Frage ist halt, hält das System, hält der Körper? Und Wie wird er sich schlagen dann, wenn nicht wie auf den Bahamas zwar die Crème de la Crème von allen da ist, aber halt es gibt halt auch noch ganz viele andere Spieler, die da auch noch eingreifen können in so einen Kampf an der Spitze, die da auch nicht zwingend vor Ort waren alle. Und wie wird er sich dann in einem ganz regulären Turnier schlagen, wenn er dann jetzt tatsächlich auf der PGA Tour wieder auftritt? Und vieles davon ist natürlich eine körperliche Frage, schafft sein Körper das? Aber es wird natürlich auch eine Herausforderung sein, all diesen jungen Golfern jetzt zu begegnen, die in Zeiten seiner inzwischen ja schon quasi krankheitsbedingten Abwesenheit da natürlich tierisch an Boden gewonnen haben und die auch wissen, wie man Golfball schlägt. Wir alle freuen uns drauf, wenn Woods da wieder die Szene belebt und auftritt. Aber es ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt wirklich schwer absehbar, wie er das gestalten kann, wie er die Turnierplanung jetzt letztendlich anlegen wird. Sein Fokus ist, obwohl er schon ein paar davon hat, natürlich immer noch ein weiterer Major-Sieg. Das muss quasi für die Statistik sein Ansinnen sein. Und das ist halt die Frage, ob er sich da dann wirklich gegen die komplette Konkurrenz durchsetzen kann. Schwierig vorauszusagen. Wird aber auf jeden Fall sehr interessant dazu zu schauen, wie er sich da 2018 dann schlägt.
Und wir werden es verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, die 2018er Saison und die mögliche neue Ära von Tiger Woods oder wer auch immer, der dann seinen Stempel aufdrücken wird, werdet ihr bei uns hören können, natürlich bei meinsportradio.de. Desiree, vielen Dank für diese Saison.
Gerne.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.